Der haben die mit Playmobil gespielt. Die Hälfte etwa. Ich auch. Während Lego gespielt. Sind das wahrscheinlich alle anderen? Jetzt gibt es einen Krieg zwischen der Lego-Fraktion und nein. Besser nicht. Es kommt nicht so drauf an, ich habe aber nur Playmobil-Männchen da. Aber stellt euch mal die Frage, würdet ihr mit dem Playmobil-Männchen tauschen? Oder ihr könnt euch auch ein Lego-Männchen vorstellen, wenn ihr lieber Legos habt. Würdet ihr mit dem Playmobil-Männchen tauschen? Es ist recht cool, es ist auch blond, hat eine Rüstung an, hat ein Schild und hat ein Schwert auch da hinten. Also, genau. Aber es ist halt ein Playmobil-Männchen. Wer von euch würde sagen, ja, ich gebe mein Menschsein auf und würde gern ein Playmobil-Männchen? Niemand? Mega überraschend. Nein, überrascht mich eigentlich nicht so. Dass niemand von euch würde mit dem Playmobil-Männchen tauschen. Mit dieser heutigen Predigt fangen wir eine Predigtserie an. Und in dieser Predigtserie wenn wir die Geschichte von Jesus hören, und zwar so, wie sie der Johannes erzählt. Es gibt vier Biografien sozusagen von Jesus, wo vier Leute, vier Zeitgenossen von damals über Jesus berichtet. Und einer davon, das ist der Johannes. Und den Bericht haben wir unter anderem auch da in der Bibel überliefert bekommen. Und in seinem Bericht ladet er eigentlich alle seine Leser ein und sagt, kommt und schaut. Kommt und schaut, wer der Jesus ist. Der Mann, der 2013 zum wichtigsten Mann der ganzen Welt erklärt worden ist. Vom New York Times Magazine. Die haben sich überlegt, wer hat am nachhaltigsten die Welt beeinflusst und sie haben gesagt, es ist Jesus Christus gewesen. Niemand hat so einen grossen Einfluss gehabt auf Politik, auf Kunst, auf Kultur, auf natürlich auch Religion oder Glauben wie Jesus. Und der Johannes, der schreibt über den Jesus und er lässt uns ein, kommt und schaut an, wer der Jesus ist. Wir wollen in ein paar Predigten einfach dem Text nachgehen, schauen, wie weit wir kommen und schauen, was schreibt der Johannes über den Jesus. Und die Frage ist natürlich jetzt für euch alle, was hat das jetzt mit dem Playmobil-Männchen zu tun? Und das wollen wir in dieser ersten Predigt anschauen. Ihr findet den Predigttext, wenn ihr mitlesen wollt, im Johannes-Evangelium, ganz am Anfang. Johannes 1. Das ist, wenn ihr die Bibel da benutzt, ihr könnt sonst hinten beim Peter dort noch eine abholen. Der fängt schon aufstehen und rumlaufen während der Predigt. Das macht nichts. Das wäre Seite 765. Und anders als der Lukas und der Matthäus, also zwei andere Biografen von Jesus, fängt der Johannes nicht mit der Geburt von Jesus an, sondern mit der Geburt von der Welt. Vers 1 steht folgendes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die ersten beiden Wörter im Anfang, die erinnern direkt an den allerersten Vers der Bibel. Nämlich, das, was ich vorher vorgelesen habe, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der Johannes fängt also bei der Entstehung der Welt an, beziehungsweise sogar noch vorher. Im 1. Mose wird nämlich erklärt, wie Gott Himmel und Erde schafft, nämlich durch sein Reden. Wir haben vorher gelesen, er sprach, es werde Licht. Also er hat etwas gesagt. Durch seine Worte. Das heisst, das Wort war da, bevor alles andere da war. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zu 1. Mose. Im 1. Mose geht es darum, was Gott tut oder sagt. Und da geht es ganz viel um das Sein. War. Im Anfang war das Wort. Also es geht da noch um etwas anderes als nur um Gott. Oder um eine zweite Person, die aber irgendwie anders ist als Gott, aber gleichzeitig auch Gott ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heisst, es ist irgendwie anders als Gott. Aber dann sagt er gerade wieder, und das Wort war Gott. Also irgendwie hat es da noch eine weitere Person gehabt. Das Konzept, das Johannes da bringt, klingt für uns mega kompliziert. Aber für die Leute damals, für seine ersten Leser, war das überhaupt nicht kompliziert gewesen. Und zwar weder für Griechen noch für die Juden. Weil der Johannes, der war extrem genial gewesen. Wir schauen zuerst, wieso ist das nicht für die Juden nicht so überraschend gewesen. Die Juden, die haben das Konzept gekannt, dass dort noch etwas anderes war vor der Schöpfung. In Sprüche 8, das ist ein anderes Buch in der Bibel, kommt vor, wie das die Weisheit vor Gott spielt und mit ihm ist, während er die Welt schafft oder bevor er sogar die Welt schafft. Die Weisheit in Person. Also für die Hebräer war klar, dass die Weisheit schon von Anfang an bei der Erschaffung der Welt dabei war. Und die Weisheit, die geht sogar noch über das raus, sie durchwirkt die ganze Schöpfung. Darum ist die Schöpfung auch so gut. Es ist von Weisheit durchwirkt. Ähnlich sagt es Johannes im 2. Vers, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also alles ist durch das Wort gemacht worden. Und Hebräer würde sagen, ja genau, alles ist durch Weisheit gemacht worden. Und jetzt ist es mega spannend. So ein paar hundert Jahre später, nachdem die Sprüche geschrieben worden sind, schreiben die Juden über die Weisheit und sagen, die Weisheit hat eine Form und die Form ist die Tora, also die Bibel, das Gesetz. Und was ist das Gesetz? Es sind Wörter, aufgeschriebene Wörter, das, was Gott gesagt hat. Das heisst, Hebräer würden auch sagen, am Anfang war eine Art ein Wort. Etwas, das schon immer da war. Ganz spannend ist, dass es gleichzeitig bei den Griechen eine philosophische Strömung hat, die gesagt hat, es gibt eine Art Weltseele. Und die Weltseele, die durchzieht die ganze Schöpfung und ordnet alles. Und die Weltseele haben sie Logos genannt. Weiss jemand, was Logos bedeutet, übersetzt? Das Wort. Genau. Das Wort. Sie haben gesagt, eine Art Wort durchzieht die ganze Schöpfung. Genau das sagt Johannes auch da, weil das ist übrigens auf Griechisch geschrieben worden. Er sagt eigentlich, im Anfang war der Logos. Am Anfang war das Wort. Das heisst, Johannes ist extrem genial. Er zieht zwei grosse Strömungen zusammen. Er sagt zu den Juden, ja, völlig korrekt. Am Anfang, vor der Schöpfung, hat es so ein Weisheitsprinzip gegeben. Und das Weisheitsprinzip, das sich irgendwie auch im Wort ausdrückt. Und gleichzeitig sagt er zu den Griechen, auch völlig korrekt, am Anfang hat es ein Logos gegeben, so eine Art Weltseele, ein ordnendes Prinzip. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem, was die Leute heute Karma nennen. So ein ordnendes Prinzip, das die Welt und die Schöpfung durchzieht. Er nimmt die beiden Ideen auf. Und dann geht er aber weit, weit über die Idee raus und macht eine ganz schockierende Behauptung, sowohl für die Juden als auch für die Griechen. Und zwar sagt er, das war eine Person. Das ist nicht einfach ein Prinzip, nicht ein Weisheitsprinzip, nicht ein Lichtprinzip, nicht ein Karma-Prinzip, nicht einfach nur ein Logos-Prinzip. Das ist es auch. Aber es ist noch viel mehr als das. Es ist eine Person. Weil das ist Gott selber. Es kommt noch später mehr raus, wieso das eine Person ist. Und der Johannes, der sagt auch, geht noch weit über das raus. Es ist nicht nur eine Person, sondern die Person, die kommt auch ganz nah zu uns. Also, das ist die erste schockierende Behauptung. Der Johannes, der fängt ganz steil an da mit seiner Biografie. Der sagt, es hat das Prinzip gegeben, aber das Prinzip ist nicht einfach ein Prinzip, sondern eine Person. Und diese Person kommt als Licht in die Dunkelheit. Das schreibt in Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er sagt, das Prinzip, die Person, die kommt zmitzt inne dort an, wo es dunkel ist. Und Dunkelheit, die kann das nicht ergreifen oder überwältigen, kann man auch sagen. Sie ist stärker als Dunkelheit. Und das ist die Geschichte, die Johannes eigentlich aufschreibt. Er lädt in den ersten Versen den Leser dazu ein, mit einer mega steilen Behauptung, schaut mal, dass alles, was ihr daran geglaubt habt, ist noch viel, viel grösser und genialer, als ihr je gedacht habt. Und kommt und staunet, was da passiert ist. Es wird sich jetzt dann gerade ausstellen, dass die Person nicht einfach irgendjemand ist, sondern die Behauptung von Johannes ist, die Person ist Jesus Christus. Und das schauen wir aber in den nächsten Versen an. Jetzt wollen wir zuerst mit zwei Liedern Gott loben. Der Gott, der ein ordnendes Prinzip gegeben hat in unsere Welt, wo die Welt weise gemacht hat und dass er nicht einfach irgendein Prinzip ist, sondern eine Person, wo man eine persönliche Beziehung kann zu ihm haben. Wir singen zwei Lieder und dann geht es mit dem nächsten Teil weiter. Also in diesen ersten Versen tut der Johannes ein Bild zeichnen, wo er ganz viele Ideen zusammennimmt und alles auf eine Person hinweist. Die Weisheit aus dem Alten Testament, der Logos, die Art Weltseele der Griechen und dann nennt er es auch noch das Licht. Und das ist schon eine starke Behauptung, dass das alles eigentlich eine Person ist, die gleichwertig ist wie Gott. Gleich nicht Gott ist, aber doch auch Gott ist. Und jetzt kommen nochmal zwei Behauptungen, die fast genau so krass sind. Er schreibt dann weiter von einem Johannes, und das hilft nicht ganz, um nicht verwirrt zu werden, weil der Johannes schreibt das Evangelium und er schreibt von einem Johannes, aber das sind nicht die gleichen Johannes. Es gibt zwei. Der Johannes, der das schreibt, das ist der Jünger, und der, den er beschreibt, das ist der Johannes der Täufer. Das ist ein Cousin von Jesus. Und der hat, er schreibt, der Johannes schreibt über den anderen Johannes, dass der gekommen ist zum Zeugnis ablegen. Das heisst, der Johannes der Täufer war ein Zeuge wie in einem Gerichtsfall, wo die Glaubwürdigkeit von einer Person bestätigen tut. Es wird dann in den nächsten Predigten vor allem noch mehr um den Johannes den Täufer gehen. Aber das, was jetzt mega spannend ist für uns, ist eine Behauptung, die in Vers 9 vorkommt. Und dort steht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Da redet er immer noch von dem Licht, von dem, was er vorher geschwätzt hat, von der Person, wo die Weisheit und das Licht gleichzeitig ist. Und er schreibt, das wahre Licht, also das, wo wahrer ist, ursprünglicher als alles andere, was wir kennen, von einem Skiwerfer oder von der Sonne, das wahre Licht soll in die Welt kommen. In die Welt kommen, das war ein stehender Begriff gewesen, damals. Das hat genau das Gleiche geheissen, wie das, was wir heute sagen, jemand ist auf die Welt gekommen. Also jemand ist geboren worden. Das heisst, der Johannes sagt da, könnte man auch übersetzen, das wahre Licht, welches jeden Mensch erleuchtet, sollte geboren werden. Das ist eine weitere, sehr, sehr steile Behauptung. Er sagt also, das ganze göttliche Prinzip, die göttliche Person, die Prinzipien in sich umfasst, die wird geboren. Die kommt auf die Welt. Das ist unvorstellbar gewesen damals. Wie kann das sein, dass das Prinzip, das die ganze Welt ordnet, wo verantwortlich ist eigentlich dafür, dass alles zusammenhält, wie kann das überhaupt eine Person sein? Und wie kann es sein, dass diese Person geboren wird, auf die Welt kommt, Teil von der Welt wird? Und genau über das schreibt Johannes dann auch weiter. Er schreibt in Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Also er weiß, das ist ein ganz komischer Gedanke, dass er in der Welt ist, obwohl er die Welt gemacht hat.
Und dann wird es noch etwas komischer, doch die Welt erkannte ihn nicht. Obwohl er die Welt gemacht hat, obwohl er der Schöpfer war der Welt, hat die Welt ihn nicht erkannt. Und sie haben ihn nicht aufgenommen. Das ist ein bisschen wie der Schriftsteller von Waiting for Godot oder Warten auf Godot. Der hat ein Theaterstück geschrieben und der ist ganz oft in die Theateraufführungen von seinem eigenen Stück gegangen und niemand hat ihn erkannt. Er war sehr ein unbekannter Mann gewesen, und der ist einfach in seinem Theaterstück gesessen, hat geschaut und alle haben es gefeiert, weil sie dachten, das ist ein grossartiges Theaterstück, aber er selber ist nicht erkannt worden. Es ist eben ähnlich mit dieser Person, die alles geschaffen hat, die in die Welt kommt und nicht erkannt wird. Und dann stellt sich die Frage, wieso kommt er denn in die Welt, wenn er nicht erkannt wird? Und das ist etwas mega Schönes. Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist der Grund, wieso das er gekommen ist. Die Vorgeschichte von dem ist, dass der Mensch die Beziehung zu Gott abgebrochen hat. Dass da etwas zwischen Gott und dem Mensch steht. Wir nennen das Sünde, das kann man auch Zielverfehlung nennen. Das ist, dass wir uns nicht so verhalten haben, nicht so sind, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und gesagt hat, nein, wir wollen das nicht. Und so ist die Trennung zwischen uns und Gott entstanden. Und jetzt kommt Gott selber, das göttliche Licht selber, in die Welt hinein, zu uns, damit die, die ihn aufnehmen, die sagen, ja, ich glaube, dass du der Sohn von Gott bist, können Kind von Gott werden. Dahinter steht ein Gedanke aus der Antike. Dort hat man Kinder adoptiert, die kein Kind mehr waren, sondern Erwachsene. Man hat ihnen gesagt, du hast jetzt Recht, mein Kind zu sein. Du bekommst mein ganzes Erbe und sollst mich auch repräsentieren. Und genau das ist das Recht, wo die bekommen, die das Licht anerkennen, die sagen, ja, ich glaube, dass du von Gott gekommen bist, dann bekommt man das Recht, um ein Kind von Gott zu sein, um ein Erbe von Gott zu sein und um ihn zu vertreten. Also die zweite krasse Behauptung von Johannes ist, dass das Licht nicht nur eine Person ist, sondern sogar Mensch geworden ist, um uns Menschen wieder zurück zu Gott zu bringen. Und die Behauptung, die stellt er nachher nochmal auf eine andere Art auf, um sie nochmal untermauern. Aber jetzt wollen wir auch auf diese krasse Behauptung nochmal zwei Lieder singen und beten. Johannes unterstreicht seine Behauptung, dass das Licht geboren worden ist, nochmal, und zwar in Vers 14. Und dort redet er jetzt vom Wort. Er sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er sagt also nochmal, dass das Prinzip, das göttliche Prinzip, Fleisch geworden ist, in die Welt gekommen ist. Fleisch, wenn wir uns nicht ein saftiges Steak vorstellen, sondern das heisst körperlich eigentlich. Er hat einen Körper bekommen. Das Prinzip ist ein Mensch geworden, wie du und ich. Weil etwas, was ganz wesentlich zu uns als Menschen gehört, ist, dass wir einen Körper haben. Das ist etwas mega Wichtiges für uns. Das macht unsere Identität aus. Und der Johannes behauptet da, dass das Prinzip nicht nur eine Person ist, sondern dass diese Person auch Mensch geworden ist. Und das ist eine mega steile Behauptung. Wir, vielleicht die schon länger Christen sind, die denken so, ja, ist ja logisch, Gott ist Mensch geworden, völlig klar. Aber das ist eigentlich etwas mega Krasses. Und da kommt jetzt das Playmobil-Männchen ins Spiel. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ein Playmobil-Männchen zu werden. Aber wahrscheinlich, oder man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, was das Verhältnis von Gott zu einem Mensch ist, ist das Verhältnis vielleicht ein bisschen ähnlich von uns zu so einem Playmobil-Männchen. Wir sind viel, viel mächtiger, viel grösser als das Playmobil-Männchen. Das kann ja gar nicht, oder? Ich kann nicht mal selber irgendetwas machen, das muss man umstellen und rumlaufen und so. Und wir Menschen sind so mega frei und können mega viel machen. Aber Gott ist noch viel grösser als wir. Gott hat alle Freiheiten erkannt, er ist außerhalb von Raum und Zeit. Also Gott ist etwas mega Grosses, Unvorstellbares. Und das Playmobil-Männchen kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie das wir sind. Und genauso wenig können wir uns genau vorstellen, wie Gott ist. Und Gott ist wahrscheinlich noch viel, viel grösser als wir im Unterschied zwischen uns und dem Playmobil-Männchen. Und jetzt ist die krasse Idee, wenn wir schon nicht das Playmobil-Männchen werden wollen, wie viel grösser ist der Unterschied oder wie viel krasser ist das, dass Gott ein Mensch geworden ist. Das wäre so, wie wenn wir selber würden das Playmobil-Männchen werden. Er hat seine ganze Göttlichkeit, all das, wo er hatte, er hat von Anfang an, von der Zeit, hat er existiert, das hat er alles losgelassen und ist ein Mensch geworden. Er hat einen Körper bekommen, ist in die Welt reingekommen, ist ein normaler Mensch gewesen, oder fast ein normaler Mensch. Er hat auf jeden Fall ganz vieles auch erlebt, wie wir es erlebt haben. Er hat vielleicht mal Durchfall gehabt, er ist krank gewesen. Er hat ganz vieles so erlebt, wie wir das auch erlebt haben. Das Wort ist Fleisch geworden. Und da endlich kommt Johannes mit dem Namen von dieser Person. Er sagt nicht, es war einfach irgendein Typ gewesen, sondern er nennt den Namen von dieser Person. Und das sagt er in Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Person ist Jesus Christus. Und auch das nennt er wieder einen Grund, für was das passiert ist. Das ist in Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, eingeboren heißt übrigens der einzige, also so the one and only. Der einzige Sohn, wo Gott je, der einzige Sohn, der ist beim Vater gewesen und der kann uns etwas über Gott sagen. Also auch da zeigt sich wieder der Grund, wieso dass Jesus zu uns gekommen ist, ist, dass wir wieder zurück zum Vater gehen. Das heisst, die Behauptung von Johannes ist mega, mega steil und sie ist auch für uns heute noch steil, weil ganz viel, wenn man auf der Straße umgeht und fragt, glaubst du an ein ordnendes Prinzip im Universum, an eine universale Kraft oder so etwas, ganz viele würden sagen, ja, wahrscheinlich schon. Die einen vielleicht auch nicht, aber da würden jetzt noch viele zustimmen. Aber so ein ordnendes Prinzip ist kalt. Es hat eben keine Seele, es ist eigentlich noch lustig, dass es Weltseele genannt wird, aber es hat eben keine Seele. Es ist halt einfach da, es ist eben das Prinzip, das ist so wie es ist. Und das ist das mega Schöne am christlichen Glauben, dass wir glauben, dass das Prinzip nicht einfach nur ein Prinzip ist, sondern eine Person. Jemand, wo wir eine Beziehung dazu haben können. Das ist nicht eine mega strenge Person, die dort ist und uns nicht will haben und uns einfach nur bestraft für unsere Fehler, sondern es ist eine Person, die uns so liebt, dass er uns hinterherkommt, in die Welt hinein, selber Mensch wird, um uns wieder zurückzuholen zu Gott. Wenn du Christ bist, dann lass dir das auch nochmal auf die Zunge zu gehen. Und nächste Woche, wenn du aufstehst am Morgen, dann denk darüber nach, stimmt? Ich darf ein Kind von Gott sein. Und zwar, weil ich Jesus angenommen habe. Und ich habe damit eine mega grosse Verantwortung, aber auch ein mega grosses Segen. Ich darf ihn vertreten, den grossen Gott. Und wenn du noch nicht Christ bist, dann lade ich dich ein, dass du dich auf die Behauptung von Johannes einlässt. Weil das ist eigentlich nur seine Einleitung. Er stellt da die ganz krassen Behauptungen auf und sagt nachher, schaut jetzt in den nächsten 20 Kapiteln, erzähle ich euch die Geschichte von Jesus. Schaut selber, ob das vielleicht gleich Sinn macht, was ich sage, dass der Jesus eigentlich Gott ist, der für uns gekommen ist, um uns zurück zu Gott zu bringen. Ihr dürft jetzt über das nachdenken, während wir ein Instrumental hören.